Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von She Rides, der Podcast. Heute ist wieder Mädelsabend. Ich habe Irene und Jessie bei mir im virtuellen Studio und freue mich sehr, dass wir heute mit dem Thema Tourenplanung mit Vollgas durchstarten. Hallo Jessie, hallo Irene.
Hallo.
Hallo.
Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, einen ganz, ganz tollen Mädelsabend zusammen zu haben. Ich bin gespannt, was ihr heute so an Erfahrungen beitragen könnt zum Thema Tourenplanung. Wie geht ihr das Thema eigentlich an? Plant ihr überhaupt irgendwas?
Irene, willst du zuerst?
Planen? Warum? Wieso? Weshalb? Scherz am Rande. Also ein bisschen planen kann man ja, aber ich plane in der Regel, wenn es nichts Spezielles ist, gar nicht so viel.
Und ich glaube, ich bin genau das Gegenteil. Also ich bin so jemand, ich plane extrem viel vorab. Ich bin auch so jemand, ich informiere mich viel über die Gegend, wo ich hinfahre. Und dann bin ich jemand, der das dann über den Haufen schmeißt und sich denkt, hey, es steht da drin im Navi, scheiß drauf, du fährst jetzt einfach mal los, da ist gerade eine Straße, die cool ist, und dann fahre ich da einfach rein. Irgendwann leitet mich das Navi schon wieder zurück, also von daher, shit happens. Aber ich habe schon mal einen Plan.
Das ist meine beste Idee.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich letztes Jahr meine Tour durch Polen geplant habe. Da bin ich mit einem Kumpel unterwegs gewesen und der hat dann auch gemeinsam mal, bist du eigentlich irre, was planst denn du da alles? Du willst im Prinzip, du würdest, wenn du könntest, heute schon sämtliche Hotels auf der Strecke durchbuchen und wärst dann am Ende super enttäuscht, weil du den Streckenabschnitt, den du dir vorgenommen hast, wahrscheinlich gar nicht so schaffst. Man unterschätzt nämlich manchmal auch die Straßenverhältnisse im Ausland. Du weißt ja gar nicht, wo du vielleicht langfährst.
Hm? Oh ja, definitiv. Also ich erinnere mich an eine Tour, die habe ich geführt. Also je nachdem, was man wie plant, dann kommen die Teilnehmer auf einen zu und fragen dann schon mal so, ja, hör mal, wie viel Kilometer? Also wenn ich das jetzt runterrechne, müssen wir jeden Tag so und so viel Kilometer schaffen. Und dann sage ich immer, nein, wir fahren nach Stunden. Weil es gab mal so eine westukrainische Handelsstraße, die wir 2019 noch fahren konnten. Und da haben wir tatsächlich für 65 oder 63 Kilometer über 5 Stunden gebraucht. Plus tanken. Der Tankvorgang hat auch noch mal 1 Stunde gedauert.
Wirklich?
Wir sind zum Glück nicht in die Luft geflogen.
Oh, geil.
Das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, stundenweise, wie kalkulierst du das vorneweg? Ich meine, du hast ja auch riesige Touren schon mit Teilnehmern in Kosovo geplant und solche Sachen. Da weißt du ja auch nicht, was auf dich zukommt.
Ja, also es gibt, wenn ich plane, also solche Touren, wo ich Teilnehmer mitnehme und führe, wo man auch eine gewisse Verantwortung hat, da gibt es immer pro Tour 3 oder 4 Routen, mögliche Routen, die wir fahren können. Einmal eine ultraschnelle, superschnelle Route, wenn was sein sollte. Ne, es kann ja immer mal wieder sein, dass man irgendwie mit dem Abschlepper irgendwo hin muss oder irgendeinem nicht gut geht und man dann doch besser ein Hotel nimmt, anstatt wild zu campen. Und dann gibt es 3 andere Routen und über diese Routen lerne ich dann irgendwie so ein bisschen auch was über die Topologie kennen. Und gleichzeitig schaue ich dann auch in Foren. Allerdings muss man da sagen, Obacht, das ist manchmal der Vorhof zur Hölle. Besonders, also es gibt so verschiedene Foren, da denke ich mir wirklich, also die erzählen da echt viel. Ich glaube, die waren noch nie da. Ich bin dann nach der Tour immer gewillt, da ein paar Takte reinzuschreiben. Ne? Also ich war in einem Forum zum Beispiel und dann habe ich mal geguckt, was wird denn über den Kosovo gesagt, ne? Weil du jetzt den Kosovo ansprachst. Und habe mal geguckt, wie ist das überhaupt mit der Einreise und so. Und dann schrieb dann einer, da ist 500 Meter Niemandsland, da stehen die mit den Maschinenpistolen und wehe dem, man bleibt nicht zusammen und überhaupt. Und das war so, und ich dachte mir so, Heide Witzka, was willst du denn von mir? Ist das echt so schlimm? Und ich war super angespannt, auch wo ich das erste Mal mit der Gruppe in den Kosovo reingefahren bin. Ich bin die Tour nämlich vorher nicht selber abgefahren, ist teilweise auch nicht möglich. Und dann war ich super angespannt und dachte mir, oh Gott, wo kommen denn hier die Maschinengewehre und wo sind denn die Soldaten? Ja, nichts da. An der Grenze wurden wir direkt vorgewunken. Also ein deutsches Nummernschild ist echt super viel wert. Das kann man gar nicht glauben und kann man gar nicht hoch genug loben. Und also statt Soldaten mit Maschinengewehre kamen da Kinder, die uns Maulbeeren verkaufen wollten und Kaffee, Kuchen und so. Also da muss man
direkt
echt aufpassen.
Verköstigt an der Grenze.
Genau, ja, wirklich, wirklich. Also ja gut, die Kiddies, die da rumlaufen, die machen das aus Armut, wie auch immer. Da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber was ich damit sagen möchte, Foren, da kann man sich hier und da gut informieren, aber es gibt manche Foren, da mache ich mittlerweile einen Riesenbogen drum, weil ich manchmal denke, da muss nur irgendeiner zwecks Profilneurose was schreiben.
Okay, das heißt, solche Foren sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Man weiß halt nicht, wer dahinter steckt und warum und mit welchem Beweggrund, der vielleicht auch recht kritisch ist.
Ja, es sind nicht alle Foren so, muss man dazu sagen. Es gibt auch viele, viele gute Foren und viele, viele coole Erfahrungsberichte und jetzt auch zum Beispiel Podcasts über verschiedene Länder. Also ruhig mal reinhören, aber manchmal, wenn da ganz, ganz wilde Geschichten sind, hilft es auch wirklich nur die Hälfte oder ein Viertel davon zu glauben.
Ich glaube an sich, dass es relativ sinnig ist, wie du es eigentlich immer bei Recherche machen solltest, dir eine Quelle anzugucken und dann dich einfach noch weiter umzuhören und zu gucken, ob es irgendwo Belege dafür gibt, einfach um safe zu sein. Also es kommt ja darauf an, wie ernst das Thema ist, aber es ist schon manchmal hilfreich, einfach mehrere Meinungen einzuholen, um einfach zu gucken, welchen Grad oder ob die alle auf der gleichen Ebene fahren.
Genau, also was sich immer lohnt und wo man auch wirklich viel Glauben schenken kann, sind die Seiten der auswärtigen Ämter. Ne? Wenn ich auf große Tour gehe, dann lege ich erstmal fest, in welche Länder ich vielleicht reinfahren möchte oder auch nicht. Das kommt dann drauf an. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann gucke ich mal hier und mal da und ja, nehme alle Eventualitäten mit. Wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, dann lege ich natürlich auch die Länderreihenfolge fest. Ne? Das ist natürlich manchmal sehr sinnvoll. Und dann schaue ich jeweils auf die Seiten der auswärtigen Ämter, was denn da gerade Gang und Gäbe ist. Das fängt auf der einen Seite an mit Grenzübertritten. Da gibt's oft Hinweise, Grenzen können schon mal spontan geschlossen sein oder auch nicht. Ne? Das muss man dann mal vor Ort oder wenn man die Grenze anfährt, sollte man dann vorher mal kurz online gucken. Das mache ich immer ganz gerne. Da kann man zum Beispiel googeln, ne? Wenn ich jetzt sage Grenze Bosnien oder Grenzübertritt Bosnien. Oder ich gucke auf Google Maps, das ist ja auch immer ziemlich genau, wenn ich sehe, da ist eine Sperrung, da muss man halt die nächste Grenze nehmen. Ne? Und wenn man selber ins Land reinfährt, dann gucke ich immer vorher, was gibt es überhaupt für Bestimmungen. Also es gibt ja nicht nur Sachen wie Grenzübertritt, es gibt ja auch andere Höchstgeschwindigkeiten, innerorts, außerorts, Landstraße, Autobahn. Ne? Das sollte man vielleicht wissen, sonst wird es vielleicht teuer. Dann gibt es auch solche Sachen, was muss ich denn noch zusätzlich an Equipment mitführen? Ne, das findet man auch auf den Seiten der auswärtigen Ämter. Das ist dann.
Haben die dann auch spezielle Informationen? Ich habe das noch nie gemacht. Spezielle Informationen für Motorradfahrer, ja, weil es ja genau. Oft Motorradfahrer spezifisch.
Genau, das ist unterteilt.
Warnwesten also, tragen muss und so.
Genau, das ist unterteilt. Nutzfahrzeuge, also LKWs, PKWs, also Mehrspurfahrzeuge und Einspurfahrzeuge. Ne? Und genau, dann hast du da die Hinweise, zum Beispiel brauchst du eine Warnweste und ein Warndreieck und Ersatzsicherung und Ersatzleuchten und Helme mit einer gewissen Kennzeichnung und Handschuhe als Pflicht. Ne? Das findet man alles auf den Seiten der auswärtigen Ämter. Da lohnt es auch mal drauf zu gucken. Auch wenn man sagt, ah ja, ich fahre mal nur kurz nach Frankreich oder Italien rüber. Ne? Also da muss man gar nicht so weit wegfahren. Ich würde immer, wenn ich ins Ausland fahre, mal so einen seichten Blick drauf werfen, wenn ich nicht regelmäßig in diesem Land bin. Also ich wohne ja ziemlich nah an den Niederlanden dran. Da hat man das irgendwann auch, man weiß es irgendwann auch. Aber wenn ich dann mal rüberfahre nach Frankreich oder nach Italien, dann schaue ich da schon mal drauf, was sagen die Regularien, die aktuellen Regularien und Bestimmungen. Ne? Also da findet man nicht nur Hinweise über die Situation im Land. Also man findet auf jeder Seite, also in jedem Land findet man auch, passen Sie auf Handtaschendiebe auf. Ne? Das ist jetzt nichts, was mich abschreckt.
Der klassische Hinweis, den Sie für alle Touris pauschal auch überall gerne mal noch in Schildern aufstellen.
Genau, genau. Aber dann gibt es zum Beispiel auch mal so Hinweise, welche Bereiche des Landes man besser nicht bereisen sollte, weil da entweder eine höhere Terrorgefahr ist. 2019 zum Beispiel war ja schon Krieg in der Ostukraine, da wurde auch ganz streng von abgeraten. Da musste man sich auch in eine Krisenvorsorgerliste eintragen oder es war ganz stark empfohlen. Ne? Krisenvorsorgerliste kann man googeln. Die jeweiligen Länder, die das benötigen, da findet man den Hinweis auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes des jeweiligen Landes. Ne? Und da sind halt wirklich ganz viele Hinweise, welche Bereiche man besser nicht aufgrund von Unwetter, Naturkatastrophen und wie auch immer bereisen sollte. Das ist immer recht aktuell.
Wäre auch immer sehr übersichtlich und komprimiert für Motorradfahrer solche Informationen zusammenstellt, vor allem jetzt in unseren Nachbarländern. Ja, ist ja wahrscheinlich das, wo die meisten auch am häufigsten hinfahren, ist der ADAC. Also ich finde diese Seiten immer sehr, sehr übersichtlich und sehr gut strukturiert, weil da auch nochmal draufsteht, bitte nicht vergessen, Warnweste einpacken. Tragt bitte unbedingt Handschuhe mit der CE-Kennzeichnung im Handschuh. So, wer noch so, ich weiß nicht, ob ihr noch so alte Handschuhe habt, wo die CE-Zertifizierung noch auf dem Waschzettel draufsteht. Mein Talent ist ja, solche Sachen rauszureißen und wegzuschneiden, weil mich das nervt. Und dann habe ich festgestellt, ja, mit dem Handschuh wirst du niemals nach Frankreich fahren, zum Beispiel. Weil das anscheinend so ist, dass man auch mal, man bräuchte da neue Handschuhe, weil die Handschuhe müssen die CE-Kennzeichnung haben. Meine neuen habe ich jetzt gesehen, da ist es rein gedruckt. Da kann man es gar nicht mehr entfernen.
Ja, genau.
Neueste Erkenntnis, die ich aus den letzten Wochen Recherche gezogen habe.
Ja, der ADAC ist auch echt super. Wenn man dort Mitglied ist, kann man auch ein Kartenpaket anfordern. Ich hatte damals die ersten Touren, da habe ich schon angefangen, die Kartenpakete zu ordern. Die kann man sich ja auch gut aufbewahren, weil letztendlich, wenn man zwischendurch und unterwegs nochmal umplanen möchte oder nochmal gucken möchte, wo ist schön, dann gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist tatsächlich so eine Karte, die man dann gut auf dem Boden ausbreiten kann und nochmal schauen kann, ach, da sind Kurven, da ist ein anderer Pass. Also da kann man beim ADAC als Mitglied auch Kartensätze anfordern von den jeweiligen Ländern. Also das ist echt ein super Service. Und da kriegt man gleichzeitig auch Zusammenfassung, was in diesem Land jeweils gilt, auch ob man wildcampen darf oder nicht. Ne, das ist ja so ein anderes Thema von mir, ob man oder wie die Übernachtungsregularien sind, wo man denn freistehen darf, also dieses Wildcampen. Das ist beim ADAC echt super aufgeschlüsselt.
Und tatsächlich, wenn du so einen ADAC-Sitz auch in der Nähe hast, bieten die zum Beispiel auch Beratungstermine. Wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wohin, gibt es tatsächlich auch da Motorradfahrer mit Erfahrung, die dir zum Beispiel Strecken empfehlen und die dir das mündlich auch alles nochmal kommunizieren, was ganz schön ist. Also wir haben in Berlin auf jeden Fall einen großen Sitz am Alex und da kannst du dich zum Beispiel auch als Mitglied kostenlos beraten lassen. Ich finde das sehr schön, weil es halt auch wirklich Menschen mit Erfahrung sind, die da halt schon da waren und die dir gleichzeitig ein bisschen Sicherheit geben können für Leute, die unsicher sind, was so Planungen angeht.
Komm, passiert ja schnell mal. Ich meine, jeder von uns hat mal irgendwann angefangen oder fängt irgendwo an. Also ich bin wahrscheinlich noch der größte Rookie, was diese Auslandstourenplanung angeht unter uns. Ich finde das sehr entspannt zu wissen, dass es noch irgendwo eine Anlaufstelle gibt, wo ich mich auch mal persönlich informieren kann. Davon abgesehen, dass ich ja euch befragen kann.
Ich glaube, was besonders entspannend ist, ist vor allen Dingen, also ich bin genau aus dem Grund auch ADAC-Mitglied, das, was für mich entspannt ist, ist, selbst wenn ich einen Unfall habe, dass ich weiß, dass mich der ADAC zur Not aus dem Land holt oder dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall irgendwie krankheitstechnisch oder geht's um mein Motorrad halt versorgt werde und man mir hilft. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil manchmal bist du gar nicht in der Lage, dich darum zu kümmern und brauchst dringend Hilfe. Und deswegen finde ich das gar nicht verkehrt. Das nimmt ja auch unfassbar viel Druck. Also für die, die zum Beispiel Angst haben beim Reisen, ja, fahre ich jetzt so weit weg? Was ist, wenn mir was passiert und ähnliches? Sowas sorgt halt dafür vor und sorgt vor allen Dingen auf einer Reise dafür, dass du einfach den Kopf frei hast und wirklich die Reise genießen kannst, ohne dir halt ständig darum Gedanken zu machen. Manche Menschen machen das ja. Was ist im Worst Case? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht so ein Mensch bin, aber es hat mir auf jeden Fall viel Druck genommen, den ich am Anfang als Rookie hatte.
Diese Auslandskrankenversicherung meinst du auch, ne?
Genau, die.
Also da muss man mal gucken, was die Krankenversicherung denn im Portfolio hat, ne? In der Regel ist das ja so, dass man die Krankenversicherung, die man abgeschlossen hat, irgendwie nur in Deutschland ja geltend ist, sagen wir es mal so. Und da gibt es zum Beispiel auch so 2-Wochen-Angebote oder ein Monatsangebot oder wie auch immer zur Auslandskrankenversicherung. Und das ist echt, wie du sagst, sehr, sehr viel wert, weil es halt sehr viel Druck wegnimmt.
Ja, ich habe bei der Auslandskrankenversicherung zum Beispiel nochmal eine ganz andere. Also ich habe eine separate Auslandskrankenversicherung, pauschal jedes Jahr, weil die deckt bis zu 30 Tage am Stück auch ab. Das heißt, wenn ich irgendwo mal 2-3 Wochen im Urlaub bin, dann ist das überhaupt gar kein Thema und die gilt das ganze Jahr. Habe ich halt einen Pauschalbetrag. Ich glaube, damit habe ich angefangen, als ich im Ausland studiert habe. Und dann war das nämlich ziemlich interessant, wenn du dich plötzlich für so ein halbes Jahr im Ausland versichern musst. Da kommt man auf ganz andere Versicherungspakete und habe den ADAC zusätzlich. Weil da ging es mir hauptsächlich drum, was ist denn eigentlich, wenn ich das Ding in den Graben setze? Und wie komme ich eigentlich wieder heim, so ohne fahrbaren Untersatz? Das war so, ich habe es also in Kombination zum Beispiel.
Also ich finde das auch voll sinnvoll, weil ich habe das tatsächlich auch schon mal genutzt gehabt, nicht mit dem Motorrad, auch wenn wir jetzt gerade beim Thema Motorrad sind, aber mit Auto. Ich hatte einen Unfall, als ich in Tschechien war und die haben super schnell geholfen dabei. Also es war genau die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien, die sächsische Schweiz. Dem einen oder anderen sagt das bestimmt was zum Wandern und so, wunderschön. Und jedenfalls, die waren super schnell da. Ich war völlig fertig. Das Auto war nicht meins. Ich hatte es mir geliehen gehabt und ich war völlig am Ende und die haben mir super geholfen. Und wie gesagt, da bist du einfach nur extrem dankbar, dass da jemand genau dann da ist, wenn dein Kopf mit ganz anderen Problemen voll ist.
So, jetzt haben wir viel Versicherungsthema und wie setzen wir uns eigentlich überhaupt mal mit dem Planungsthema in Verbindung? Irena, du hast was ganz Tolles gesagt. Du planst nicht in Tageskilometer, sondern in Stunden. Jetzt musst du dir ja aber erstmal überlegen, wo fährst du nur hin? Wie kommst du auf deine Tourenetappen? Also wohin lässt du dich inspirieren?
Also erstmal ist ganz wichtig, nichts in Stein meißeln. Ne? Und dann gucke ich halt, okay, was gibt es denn schöne Sachen in den jeweiligen Ländern? Also ist das vielleicht eine Passstraße oder ist das irgendeine ganz besondere Sehenswürdigkeit? Das kann man ja im Vorfeld schon mal grob googeln. Ne? Also Tante Google hilft immer oder DuckDuckGo oder wie auch immer die ganzen verdächtigen Suchmaschinen heißen. Und dann schaue ich, okay, wie komme ich dann jeweils von A nach B? Also zum Beispiel habe ich Sehenswürdigkeit A in Tschechien und möchte von da zu einem Pass nach Rumänien oder so. Und dann gibt es halt da verschiedene Möglichkeiten und Wege und ich gucke mir dann immer an, so okay, es gibt bestimmt eine schnelle Route, eine kurvige Route und eine sehr kurvige Route. Ja, und dann einfach nur der Nase lang und los und dann einfach zwischendurch mal gucken, wie steht die Uhrzeit. Dann nehme ich vielleicht mal eine schnellere Route. Ne? Wenn man zum Beispiel nur Bundesstraßen fährt oder nur die großen Hauptstraßen, dann kann man doch schon sehr gut mit Google Maps planen, ne? Dass man dort die jeweilige Kilometerzahl, also man kann ja nicht sagen, ich schaffe jetzt pro Stunde 100 Kilometer, ne? Wenn ich jetzt in den Alpen bin und Pässe fahre, dann möchte ich mal jemanden sehen, der pro Stunde 100 Kilometer schafft, wenn er nicht zwischendurch auch mal anhält und mal hier ein Foto macht oder da. Ne? Aber da sind zum Beispiel die Google-Angaben, die Fahrtangaben auch immer ganz hilfreich. Und ich rechne auch immer, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine Etappe von 400 Kilometern und will die durchfahren, dann rechne ich auf jeden Fall immer plus eine halbe Stunde tanken, kurz auf Klo, kurz was trinken. Ne? Und so kommt man dann eigentlich ziemlich gut auf eine jeweilige Zeit, ne? Weil 100 Kilometer sind nicht gleich 100 Kilometer. Und wenn ich zum Beispiel Touren fahre und Teilnehmer mitnehme für unser Charity-Projekt, dann bringen wir die Teilnehmer halt gerne mal an die Grenzen. Also das ist durchaus gewollt. Und dann fahren wir auch wirklich mal so 10 Stunden am Tag, jeweils mit Pause. Klar, da muss man immer darauf achten, dass man halt von Anfang an immer ordentlich für Erholung sorgt und ordentlich auch mal vom Motorrad runterklettert und vielleicht auch mal ein Ründchen spazieren geht oder ja, jeder geht anders damit um, irgendwie mal ein Nickerchen im Rasen nebendran macht oder so. Und dann kann man auch 10 Stunden durchfahren. Ne? Wie viel Kilometer am Ende werden, das ist halt immer verschieden. Je nachdem, fahre ich jetzt Offroad, fahre ich jetzt kleinste Nebenstraßen, fahre ich jetzt große, super ausgebaute Strecken, muss ich noch einen Schlenker machen, um an einer Tankstelle vorbeizufahren.
Ja, oder willst du noch einen Badestopp an irgendeinem See einlegen? Ich meine, genau. man soll das ja auch genießen, wenn man unterwegs ist. Und ich bin immer ein großer Fan von entsprechend ausgedehnten Pausen. Also zumindest einer großen Pause, wenn ich so einen ganzen Tag durchfahre. Mila schätzt das auch sehr, dass ich so unterwegs bin. Genau, aber das habe ich auch festgestellt. Und man sammelt ja auch so ein bisschen Erfahrung, wie man selbst zum Beispiel landstraßentechnisch in Deutschland unterwegs sind. Ich weiß, ich fahre so maximal irgendwie 50 Kilometer in der Stunde über Land mit meinem Motorrad voll beladen und Mila im Gepäck, so über den Tag weg, hatte ich so mal ausgerechnet, rückwirkend. Das ist ja auch so ein Erfahrungswert, den kann ich ja in meine Tourenplanung dann auch schon mit einfließen lassen.
Ich glaube, das ist auch halt so das Ding, am Anfang vielleicht einfach sich erstmal überhaupt ein bisschen testen und dann vielleicht auch einfach mal, also was ich am Anfang gemacht habe, das ist natürlich auch nicht für jeden was, einfach mal wirklich an seine Grenzen gehen und gucken. Also ich glaube, ich bin vor 3 Jahren bin ich von Wuppertal nach Kempten gefahren. Ich fahre ja nie Autobahn, habe natürlich noch Pausen und sowas gemacht, aber nach 12 oder 13 Stunden habe ich halt auch meine Grenzen gemerkt und habe gemerkt, okay, ab Stunde 11 hätte ich eigentlich irgendwo schon ankommen sollen. Da ist bei mir dann eine Grenze. Und ich finde es eigentlich ganz gut, einmal wirklich hart deine Grenzen kennenzulernen, weil du dann Stück für Stück darauf aufbauen kannst, was deine ideale Tour ist. Weil es bringt nichts, jemanden Sachen zu empfehlen und zu sagen, weil jeder von uns agiert anders. Also es ist natürlich was anderes, wenn du eine Tour planst mit einer großen Gruppe, ne? Da musst du auf die Leute, so wie Irene gesagt hat, Rücksicht nehmen. Wenn du alleine fährst, musst du halt nur dich beobachten. Aber das nur ist einfacher gesagt als getan, weil du musst dich auch selber gut einschätzen können. Du musst dich selber reflektieren können, um wirklich auf deine Bedürfnisse auch Rücksicht zu nehmen. Da bringst du dann auch nicht, die 600, 700, 800 Kilometer an einem Tag runterzuballern, wenn dir dein Körper nach 500 schon sagt, du, mir fallen gleich die Augen zu und wenn du Pech hast, rutsche ich gleich vom Motorrad und dann haben wir den Unfall. Also dieses bewusste Wahrnehmen des eigenen Gefühls beim Fahren ist total wichtig, finde ich.
Ja, definitiv.
Und da muss man sich, finde ich, so Stück für Stück rantasten.
Also eigene Grenzen sind super, super entscheidend, ja. Also mir hat es sehr geholfen, vor der ersten Auslandstour wirklich auch mal eine größere Strecke durch Deutschland zu fahren. Das war dann auch sehr erhellend, wie ich mich selber auf so Natur nämlich auch verhalte, ne? Also wann tut mir eigentlich zum ersten Mal der Hintern weh? Ja, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich, ja, berechtigter Punkt. Ich meine, nicht jeder ist so hardcore unterwegs wie Irene, die sich auf einer Supersportler auf den Weg zum nach Island macht.
Och, da war ja viel Fährzeit dabei.
Du meinst, es hat gereicht, um den Hintern zu erholen. Aber du fährst ja auch über Stock und Stein, ja.
Genau, also das Island war jetzt für den Hintern reine Entspannung, ne? Aber wenn man so mal wirklich 10 Stunden drauf sitzt, dann ist es durchaus ratsam und sehr toll, wenn man ein bisschen Speck hat.
Sehr geil. Sag mal, Jessie, Irene hat gerade gemeint gehabt, sie googelt viel Highlights. Wo nimmst du deine Touren-Inspiration her?
Also zum einen bin ich tatsächlich so ein bisschen Instagrammable. Das heißt, ich gucke anderen Leuten zu und entweder, wenn ich zu lazy bin, mache ich mir einen Screenshot und trage das dann später in Google ein. Ich glaube, meine Motorradtour-Abspeicherung von Google ist schon mega. Also ich glaube, ich habe insgesamt 700 Routen drin oder so, 700 Punkte. Oder ich bin tatsächlich jemand, ich gucke auch auf Pinterest. Oder ich habe mir jetzt tatsächlich eine Sammlung angelegt. Es gibt ja bei uns in Berlin diese Tourismusmesse, die ITB, glaube ich,
internationale Tourismusbörse, ja. Gibt's auch viele, viele regionale, kleine Messen, wo man so Infos herbekommt.
Und da habe ich mir tatsächlich alle möglichen Karten, die es gab, angesammelt, alle möglichen Hefte, die es über Länder gab, angesammelt und mir die einfach durchgearbeitet und geguckt, wo habe ich Bock hinzufahren. Das hat mir zum Beispiel in Tschechien ganz gut geholfen, wobei mir in Tschechien auch ganz gut geholfen hat, dass ich in Brandenburg Motorrad fahre. Weil so schlechte Straßen habe ich noch nirgendwo in ganz Deutschland außer in Brandenburg erlebt, wie als ich in Tschechien gefahren bin. Da dachte ich, ach, ist wie zu Hause. Wobei der eine Krater, da dachte ich mir so, oh, wenn du da mit Motorrad reinfährst, kommst du vielleicht nicht so gut raus, aber es hat schon echt geholfen, dass wir hier so dezent schlechte Straßen haben. Ich meine, du hast die Erfahrung ja auch schon gemacht, als wir eine Tour gefahren sind und du dachtest, da hat sie eine schöne Strecke ausgesucht.
Geh ja die Wander-App an.
Ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich finde das immer so lustig, wenn Leute sagen, ja, ich fahre mit Google und dann fahre ich straight geradeaus und immer nur die Hauptstraßen, wie Irene gesagt hat. Ich mache mein Google an und mein Google sagt dann, guck mal hier Straße, du stehst mitten im Wald, es ist kein Asphalt und Google sagt halt Straße. Dann fahre ich das halt auch, weil ich mir denke, naja gut, du willst jetzt eh nach B kommen, also musst du halt da durch. Und es ist auch sehr lustig, es ist halt nur so, ich weiß nicht, was mit meinem Google nicht stimmt, aber ich habe sehr viel Spaß und fahre da durch Google ab und an sehr gerne Offroad.
Es gibt ja auch 101 Navigationsmöglichkeit. Was ich extrem gut fand noch zum Thema Inspirationsquellen. Ich mache das auch so mit dem Abspeichern von interessanten Punkten. Wenn ich irgendwas sehe, im Speziellen auf Instagram oder auch bei uns in der Gruppe, wenn die Mädels irgendwie sagen, guck mal, ich war gerade unterwegs und ich denke mir so, boah, das ist ja voll der geile Aussichtspunkt oder toller Fotospot irgendwo. Und völlig egal, wo das ist. Ich habe so eine Sightseeing-Map, da speichere ich einfach alle so Point of Interest, einfach alles ab, was ich so finde. Und wenn ich dann mal in irgendeiner Gegend die Karte aufmache auf dem Handy und denke, was ist denn da so in der Nähe, dann sehe ich, oh cool, da habe ich mir ja schon ganz viele Highlights reingespeichert. Gott weiß, wie alt die sind. Die sind bestimmt teilweise, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder sowas. Aber dann fallen die tatsächlich nochmal mit in die Tour rein. Auch gut finde ich immer nach Locals suchen, also regionale Motorradgruppen antackern und fragen, was die so für Highlights haben bei sich in der Nähe, weil die kennen halt ihre Region am besten. Genau, oder ich habe dann tatsächlich auch mal die Möglichkeit, an so einem Tourismus-Event da mal jemand von einer Tourismusbehörde zu fragen und zu sagen, gibt es den ultimativen Tipp, wo man unbedingt mal hinfahren sollte, tolles Ereignis in der Gegend, tolle Fotospots oder sowas. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann muss das Ganze in irgendeine Route verpackt werden. Und da kommen wir zu einer Glaubensfrage mit. Also Google auf der einen Seite, okay, kann man irgendwie grob Touren planen. Es gibt ja dann aber auch noch Kalimoto und Konsorten.
Zu der Tourenplanung selber möchte ich noch mal kurz was anmerken. Und zwar, Google ist super lustig. Wenn ich mir so bestimmte Stellen angucke und denke, ach, da ist schön, wie finde ich das überhaupt raus? Manchmal gucke ich dann über Tourismus oder also touristische Attraktionen. Ne, wenn man das eingibt, bekommt man ganz andere Treffer, als wenn man sagt Tourist Places. Einfach mal ausprobieren. Also Tourist Places gibt ganz, ganz viele andere Treffer als touristische Attraktionen. Das ist echt interessant. Ne? Man steht an einer der gleichen Stelle und man kriegt andere Sachen, teilweise auch coolere Sachen angezeigt, je nachdem, was man angibt. Also so viel dazu noch.
Ja, oder man wird dann ganz speziell und sucht direkt nach Burgen, Schlösser.
Ja, genau.
Weiß ich nicht.
Wenn da die Präferenz liegt.
Genau. Was auch immer du gerade suchst, der nächste See. Ja, weil dann kann ja auch irgendein kleiner, den du jetzt als Tümpel auf der Karte gar nicht wahrgenommen hättest, kann ja ganz nett sein.
Weil du gerade gefragt hattest, also ich, wenn ich plane, plane ich nie über Google. Also ich mache mir halt die Speicherorte über Google, mache mir die auf, um zu gucken, was hatte ich denn da, weil ganz ehrlich, mein Gedächtnis ist manchmal wie ein Sieb, bin ich einfach ehrlich.
Manchmal? Also Entschuldigung, ich rede von mir selbst, logischerweise.
Ich fühle mich trotzdem angesprochen, also alles okay. Kalimoto habe ich tatsächlich ganz aktiv genutzt, als ich 4 Monate in NRW gelebt habe. Was ich jetzt auch gerne mache, ist, also für lange Strecken, das heißt zum Beispiel gerade, wenn ich im Ausland bin, Tschechien oder ähnliches, benutze ich mein Navi. Ich habe so ein TomTom Rider, ich glaube es ist 350 oder so, also schon ein älteres Modell. Aber es tut ja trotzdem seinen Dienst und ist verdammt gut. Und zusätzlich habe ich immer noch eine Karte dabei, weil worst case, ich habe kein Internet, das heißt, Google funktioniert nicht. Selbst wenn ich mir eine Offline-Karte runtergeladen habe, manchmal ist man ja doch orientierungslos. Und dann habe ich
oder der Akku
Karte.
Leer.
Genau, entweder ist der Akku vom Handy leer und du hast vielleicht diese USB, diese Raucherdinger, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Wisst ihr, was ich meine? Die du da so reinsteckst, womit du das laden kannst.
Ein USB-Ladegerät?
Nee, ja, aber die du auch ins Auto in die Raucherdinger steckst.
Die Powerbank.
Sie meint das USB-Adapter für den Zigarettenanzünder.
Genau, den USB-Adapter für den Zigarettenanzünder. Meine Güte.
Ach so, ja.
Jedenfalls, jetzt stellen wir uns mal vor, worst case. Wir haben den Adapter für USB vergessen und auf einmal ist auch unser Rider aus. Dann finde ich es einfach geil, oder ich bin an sich so ein Mensch, dann habe ich eine Karte und ich habe schon mal in die Karte reingemalt. Also ich male mir tatsächlich auch in bunten Farben, ja, ich weiß, meine Route rein. Und dann kann ich ungefähr anhand der Schilder, an denen ich vorbeigefahren bin, sagen, ach guck, da bin ich. Und wie komme ich jetzt an Punkt B? Also für den Worst Case finde ich es immer ganz cool, eine Karte beizuhaben. Außerdem stell dir mal vor, du triffst wirklich Locals und quatsch die halt an und frag sie, dann ist es einfach schöner, denen eine Karte zu zeigen, wo die zum Beispiel dir auch Notizen drauf machen können für Tipps. Ist einfach schön. Deswegen habe ich zum Beispiel zusätzlich noch eine Karte dabei. Ja. Google ist halt nur für, wenn du schnell von A nach B willst oder wenn du schon Touren fest hast, die du dann einfach nur rüber kopierst, die aber auch bei dir in der Gegend sind. Jedenfalls ist es bei mir so. Ja. Kannst du ja zum Beispiel auch von Kalimoto dir die Strecke extrahieren und dir die dann tatsächlich in Google einfügen. Ist jetzt zwar, ne, aber kann man.
Könnte man. Ich glaube auch, die Google, also wenn du mit Google Routen geplant hast, auch die kannst du exportieren, genau, und zum Beispiel in deine Planungssoftware importieren. Also du könntest jetzt, ja, deine ganzen Point of Interest miteinander verknüpfen und sagen, das ist jetzt einfach meine Point of Interest Karte, die importiere ich in meine Software für das Navi.
Genau.
Das lässt sich machen. Ich weiß gar nicht, bei TomTom haben die ihre eigene Software. Ich habe bisher nur mit Garmin gearbeitet, da ist es Basecamp. Das ist schon sehr speziell.
Also ich glaube, also ich habe zumindest mal mit einer Software gearbeitet. Du kannst aber auch zum Beispiel, das ist eigentlich ganz geil, du kannst auf kovega.de dir zum Beispiel deine Route machen und dann stellst du ja ein, wie kurvig willst du es haben, wie hoch soll es sein und so. Irene hat da noch mehr Erfahrung als ich drinne. Und dann kannst du dir halt die GPX-Datei rausziehen und du brauchst die einfach nur auf dein TomTom schmeißen und es läuft. Also du musst die natürlich in sinnvollen Ordner, damit dein TomTom das findet, wenn du das Ganze anklickst. Und dann fährst du einfach nach der kovega.de-Route zum Beispiel.
Genau, also zur Routenplanung ist kovega.de echt super, ne? Also wir kriegen hier kein Geld für, aber ich plane damit sehr gerne, wenn ich denn plane. Ne? Jetzt zum Beispiel habe ich ein Kurventraining auf der Straße, was ich gerade ausarbeite. Und da kann man echt super gut mit planen. Das kann man auch auf dem TomTom überspielen, zumindest auf den neueren Modellen. Ich habe so ein uraltes Ding, Moment, das ist so ein TomTom, wie heißt das denn? TomTom Rider, das liegt gerade neben mir. Das ist ein uraltes Ding, aber ich schreibe mir dann zum Beispiel, wenn man halt so ein altes Ding hat, die Adressen aus. Wenn ich zum Beispiel sehe, oh, da sind ein paar Serpentinen, da sind ein paar Kurven, dann gucke ich, was ist am Anfang der Strecke an Adresse, was ist am Ende der Strecke an Adresse, ne, dass ich mindestens auf jeden Fall sicher da drüber komme. Und das tippe ich dann kurz ins Navi ein und dann kann man sich halt auch eine gute Route zusammenstellen, wenn man so ein olles Ding hat wie ich. Ansonsten kann man das recht gut übertragen mit den neueren Generationen.
Das heißt, so, ihr seid beide bevorzugt mit Navigationsgeräten unterwegs oder nutzt ihr das Handy schon auch für die Tourenplanung?
Ich nutze zur Planung und zur Navigation auch schon mal beides, ne? Das Problem ist jedoch, wenn man Inlandsreisen geht damit super. Ich habe zum Beispiel einen Tankrucksack mit einer Sichtfolie und da passt alles rein. Also da passt mein privates Samsung rein und manchmal lasse ich mich aber auch von meinem beruflichen iPhone navigieren, je nachdem, was gerade griffbereit ist oder wo gerade der Akku besser ist oder wie auch immer. Und ich habe oben eine Sichtfolie drin in meinem Tankrucksack. Gut, da muss man halt immer so ein bisschen Headbang, ne, runtergucken, hochgucken, runtergucken, ne? Macht man was für die Nackenmuskulatur. Ich habe tatsächlich für mein Handy keine eigene Halterung. Aber da gibt's ja auch schon verschiedene tolle Systeme. Da muss man nur ein bisschen aufpassen aufgrund der Vibration. Deswegen habe ich es im Tankrucksack. Bei meinem iPhone ist dreimal die Kamera kaputt gegangen. Und dann habe ich gesagt, nee, das bleibt jetzt weich gelagert im Tankrucksack. Fertig. Ne? Und damit kann man sich auch gut navigieren lassen. Ne? Wenn man dann noch ein Headset hat oder ein Kommunikationssystem, wo man auch Bluetooth koppeln kann und man dann noch die Strecke gesagt bekommt, dann hat man natürlich die Luxusvariante, ne? Egal, ob ich jetzt ein Motorradnavigationssystem habe oder halt ein Handy. Da gibt's ja auch richtig coole Apps, ne? Also nicht nur Kalimoto, da gibt's ja auch noch viele andere.
Gibt noch einige. Ich habe neulich gelesen, irgendwie Riser, glaube ich, gibt es. Das ist relativ neu auf dem deutschen Markt, glaube ich. Ich bin nicht sicher, wo die.
Ja, da müssen sie aber noch ein bisschen dran arbeiten. Das habe ich kürzlich mal probiert, dieses Riser. Ne? Ich habe eine sehr coole App gefunden, allerdings gibt es die nur fürs iPhone, deswegen muss ich manchmal auch mit dem iPhone navigieren. Das nennt sich Scenic, also S-C-E-N-I-C. Ne? Das ist wie Kurviga oder auf meinem Samsung habe ich halt Kurviga Pro. Die Pro-Edition habe ich mir dann mal recht kostengünstig zugelegt. Ich finde, die hat also beide Apps, also dieses Scenic auf dem iPhone wie auch das Kurviga Pro. Das ist auf der einen Seite günstiger als Kalimoto, auf der anderen Seite gibt es einen wenigstens früh genug Bescheid, wann man wo abbiegen muss. Ne? Das ist bei Kalimoto manchmal sehr spannend. Rechts rum, oh, da war's.
Rechts rum nach der Abbiegung vor allem, also oder direkt, wenn du daneben stehst. Das war ganz, ganz toll, was mir oft passiert.
Wenn du weniger als 300 Meter Platz hast, ne, dann macht er so komische Sachen und das mag ich gar nicht. Also ich fahr zwar gerne sportlich und aber nein.
Also das Problem ist ja auch, ich habe Kalimoto, wie gesagt, relativ lange vor allem in NRW benutzt. Und das Problem dabei ist, da ist ein Unterschied, hast du das Handy in deiner Jackentasche und kannst gar nicht sehen, wo du hinfährst, oder hast du das Handy an deinem Lenker mit so einem System dran und kannst es sehen. wenn du es nicht sehen kannst, also manche Straßenführungen sind so kompliziert und verwirrend, ist es echt furchtbar. Wenn du es aber an deiner Konstruktion am Lenker hast, geht es halbwegs. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz wichtig, was Visuelles zu haben, weil ich war in Tschechien und da war eine Straße, ich habe das Irene schon vorhin erzählt, mit 6 Abbiegungen. Und dann stehst du da und Google oder Kalimoto sagen dir, ja, die 3. von links. Ganz ehrlich, sorry, aber wenn ich auf der Straße fahre, gucke ich nicht und zähle dann erstmal ab, sondern ich will einfach straight, ohne den Verkehr zu gefährden, wissen, wo ich abbiegen muss. Und dafür ist es halt ganz gut, wenn du visuell mal runtergucken kannst, siehst, ah ja, logisch, ich muss in die Spur und dann muss ich da abbiegen. Deswegen bin ich tatsächlich ein ganz großer Fan. Also ich habe auch eine Halterung für mein Handy dran und ich habe auch einen Buppel dran, aka eine Halterung für mein Navi, also mein TomTom. Und ich finde das total super, weil ich bin da wirklich visuell und manchmal verwirrt mich halt mein Navigationssystem im Helm. Und ich finde es auch wichtig, die Stimme zu hören. Aber zu sehen ist einfach noch besser, um safe und sicher halt auch im Straßenverkehr zu sein. Da bin ich jedenfalls so. Mir ist es wichtig, dass ich niemanden gefährde, wenn ich verwirrt bin, weil ich nicht weiß, wo ich langfahren soll.
Ja, und erfahrungsgemäß passiert mir das sehr häufig in Berlin. Ja, man sollte das nicht glauben, aber in dieser Stadt ist einfach ständig irgendwo eine Baustelle und ständig irgendwo eine Umfahrung und Leute, nicht jeden Stadtbezirk kenne ich tatsächlich ernsthaft oder besuche den öfter, weil es ist viel zu groß und ich bleib dann halt doch irgendwie, ich fahre irgendwie immer in dieselbe Richtung aus Berlin raus. Ich finde inzwischen den Weg zu dir und im Süden raus, das kriege ich inzwischen ganz gut hin, auch ohne Navi. Oder im Norden raus, bei mir, das ist sowieso der kürzeste Weg aus der Stadt. Aber ich komme ohne nicht klar und ich komme ganz gut damit zurecht mit dem Handy in der Jackentasche, wenn ich nur eine grobe Ansage brauche. Muss ich jetzt demnächst da irgendwo rechts oder muss ich links abbiegen? Weil dann ist ja dann auch schnell mal irgendwo Einbahnstraße und dann kommst du da nicht mehr raus oder du kannst dann erst nach 100 Kilometern wieder irgendwo, also gefühlte 100 Kilometer in Berlin, ja. Aber gefühlt nach 20 Kreuzungen erst wieder irgendwo abbiegen, weil alles gesperrt ist oder weil es irgendwie, weil das Einbahnstraßen sind oder sowas. Und da komme ich ganz gut klar mit der Navigation nur übers Hören. Ich habe aber auch eine Halterung und zwar habe ich, ich mache nochmal Schleichwerbung. Ich habe eine Quadlock-Halterung. Und weil immer alle schreien, dass das iPhone, ich habe kein besonders neues iPhone, ich habe das 8er, das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weil alle immer sagen, die Kamera geht kaputt. Ich bin damit quer durch Deutschland gefahren und durch Polen und Offroad in Polen. Meine Kamera lebt noch. Was ich daran sehr schätze, selbst wenn ich das Navi gar nicht nutze, ist, dass du so schnell an dein Telefon drankommst und auch mal ein Foto geschossen hast. Genau, oder bei der Navigation das einfach so. Ich habe das relativ charmant im Sichtfeld. Ist halt ein bisschen anders, als wenn es auf meinem Tank läge, der nun bei mir jetzt sehr flach zwischen meinen Beinen säße. Da muss ich dann schon immer sehr plakativ so komisch nach unten gucken. Und ich finde es sehr angenehm, wenn ich das vorne so neben dem Spiegel hängen habe und bei einer größeren Tour dann wusste, ah, okay, das sind jetzt noch so und so viele Kilometer und ich komme da jetzt nochmal durch ein Dorf und dann muss ich irgendwo rechts. Das hat ganz gut geklappt, auch mit Kalimoto. Was mit Kalimoto bei mir nicht gut geklappt hat, sind schnelle Routen. Also wenn du versuchst, schnell von A nach B zu kommen, dann hat irgendwie Kalimoto die Angewohnheit gehabt, mich doch nochmal umrouten zu wollen auf eine vielleicht für Kalimoto schönere Strecke. Ich meine, dafür ist es ja eigentlich da. Ich wollte halt aber nur schnell von A nach B. Hat mich dann aber irgendwie ganz komisch an diesem Ort vorbeigelotst, obwohl nebendran eine Schnellstraße gewesen wäre. Keine Autobahn, sondern einfach eine Bundesstraße. Da wäre ich sehr viel schneller und sehr viel kürzer an meinem Ziel angekommen. Und das ging dann nicht. Das hat sich einfach automatisch so eingestellt und ich konnte das dann ad hoc nicht umstellen und habe auch die Alternativroute dazu nicht gesehen. Da habe ich dann gemerkt, Kalimoto ist ganz geil zum Cruisen und was ich super liebe, sind diese User-Generated Touren. Du kannst ja bei dir in der Gegend, wenn du irgendwo stehst, einfach mal sagen, komm, ich möchte jetzt mal 100 Kilometer im Block fahren. was gibt es denn hier so? Wo kann man denn so lang fahren? Und nimmst einfach die Tour von irgendeinem, der das gefahren ist und der sagt, das ist eine ganz nette Tour und der hat da ein paar Bildchen unterwegs gemacht und dann tippst du die einfach an und fährst einfach los. Ich finde, das ist die schnellste Möglichkeit, ohne große Planung eine Tour zu fahren, von der du denkst, die sieht ganz gut aus. Das ist was ich an Kalimoto echt liebe. Auch wenn natürlich so ein Jahresabo mit allen Karten Deutschlands im Vergleich zu anderen Tourenplanungsgeräten nicht so preisgünstig ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Also was dein Quadlock angeht, ich benutze auch Quadlock für mein Handy. Ich muss mal kurz näher ranmachen. Ich benutze auch Quadlock für mein Handy und ich glaube, es ist abhängig vom Motorrad, das du fährst, weil ich hatte bei meinem Handy einen Vibrationsschaden. Meine Kamera ist kaputt gegangen. Dann hatte ich überlegt, ob ich das verkaufe, aber irgendwie hing ich dran und ich habe es einfach erstmal am Motorrad gelassen. Und dann kam das Add-on mit Antivibration.
Oh, das hätte ich sagen sollen. Den habe ich natürlich dran, ne? Diesen Bumper.
Daran liegt's. Genau, daran liegt's damals. Aber als ich mir das gekauft habe, gab's den nicht.
Genau, ganz wichtig.
Und das hat mir mein Handy weggerotzt. Gott sei Dank war das noch in Garantie. Also alles steht lieber nicht.
Ja.
Also es war nicht so schlimm, weil es war noch Garantie. Nur ich hatte am Abend dann, als ich nach Hause gekommen bin, wollte ich mein Motorrad fotografieren und es war halt, als ob ich besoffen war. So, hab das Ding eingeschickt. Dann dreiviertel Jahr später kam halt dieses Antivibrationsding. Ich habe gedacht, ja, ich hänge da schon dran. Ich hätte schon Bock, mein Handy da dran zu haben, zur Orientierung und so. Hab mir das gekauft, dran gemacht und es ist ein Traum. Also es ist einfach und schnell. Also ich habe auch die Hülle, das muss man dazu sagen, diese Hülle zum Draufdrehen, die ja auch super fürs Handy ist, ne? Also wie oft mir das Handy schon runtergefallen ist. Ja, du hast ja auch. Und es lebt noch. Und du machst das einfach drauf, drehst es rum, perfekt, passt. Und das ist halt das Schöne, dass du es halt wirklich so einfach ranmachen kannst.
Man sollte nur, absoluter ultimativer Tipp von mir, man sollte ab und zu mal mit dem kleinen Imbusschlüssel diese Schräubchen nachdrehen. Ich hatte nämlich den Fall, nach einer größeren Tour hat sich das irgendwie gelockert und ich dachte mir noch so, irgendwie fühlt sich das komisch an, wenn man das Telefon da dran festmacht, irgendwie ist das komisch. Es war einfach irgendwie merkwürdig. Es war nicht so wie sonst, aber es sah stabil aus, als habe ich mir nichts bei gedacht. Jetzt Thema Vibration. Das lockert sich weiter und irgendwann fahre ich in Berlin über eine recht unschöne Kreuzung, viel Straßenbahnschienen, was weiß ich, was da noch alles war. Auf jeden Fall war das keine besonders schöne, also klassische Ostberliner Kreuzung halt, die nicht mehr so ganz in Ordnung war und ich fahre da drüber und mir fetzt mein Handy vom Lenker. Macht den Abgang und landet in einer Straßenbahnschienenrille. Natürlich Ampel grün, hinter mir ein Haufen Verkehr und ich habe gerade noch das Telefon gerettet. Also mein Telefon war in Ordnung, also dieses Case ist übrigens der absolute Oberhammer, habe ich da festgestellt. Das Telefon war absolut in Ordnung, aber ich musste es halt vor der Straßenbahn retten. Die wäre nämlich eine halbe Minute später drüber gefahren. Da muss man wirklich drauf achten, dass diese Teile, weil das sind ja so mehrere Teile, die aufeinander draufgesetzt werden und auch dieser Vibrationsdämpfer, der kommt da nochmal so zwischen rein und ich habe noch so einen Winkel da dran, damit ich das besser sehen kann. Und dann ist es so ein kleines Türmchen, das ich da dran habe neben meinem Ding und das muss man echt prüfen. Das kann sich locker schütteln.
Also was dir hilft, es gibt so schraubenfestiger Flüssigkeit, die machst du halt an alle, also ich mache die zumindest, bei mir ist die blau, ich glaube, die gibt's auch noch in anderen Farben für Schrauben. Irene hat da mehr Ahnung wahrscheinlich, ich hoffe, sie kennt sie. Ich mache die immer an Schrauben, wo ich weiß, dieses Ding wird in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht wieder abgeschraubt und ist wichtig und muss dranbleiben. Genau, weil ich habe das nämlich auch
genau,
schon verloren.
Super
ich
gut. Also
bei meinem Tempo-Leser, bei meinem Tempo-Ableser ist die Schraube nämlich mal rausgegangen und ich bin halt gefahren und habe mich irgendwann gewundert, sag mal, Freund, du zeigst gar keine Geschwindigkeit an, was ist los mit dir? Seitdem benutze ich halt dieses Zeug immer, weil manche Schrauben sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig.
ja, deswegen, zumindest wenn man sein Tempo ablesen will oder sein Fahrzeug bei sich behalten.
Das ist noch gar nicht das Schlimme. Es könnten wesentlich wichtigere Schrauben sein von Sachen, die wirklich nicht abgehen dürfen. Und deswegen benutze ich das sehr gerne. Und ich finde das auch wichtig und ich habe das auch tatsächlich bei meinem Quadloch einfach rauf dran und habe mir gedacht, du wirst wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre oder bis das Motorrad komplett den Geist aufgibt, nie wieder abgemacht, also ist okay.
Ja, Schraubensicherung, das ist echt Gold wert. Da muss man nur gucken, dass man nur mittelfest nimmt und nicht hochfest. Hochfest kannst du danach nur noch abflexen, sei du willst sowieso nicht.
Ist okay. Also es gibt nicht, also nach, wie war das, nach fest kommt ab?
Ja, nach fest kommt ab.
Ja, das kann dann.
Oder nach fest kommt zu fest und du kriegst es so oder so nie wieder ab.
Zum Thema Tourenplanung gibt es jede Menge zu sagen. Deshalb machen wir hier erstmal eine ganz kurze Pause. Du darfst uns natürlich aber gerne in den Kommentaren, in den Shownotes gerne erzählen, wie denn deine Erfahrungen so sind, mit was navigierst du, wie planst du am liebsten, hast du tolle Inspirationsquellen, die unsere Community unbedingt kennen sollten, dann hinterlass einfach einen Kommentar. Oder du möchtest gerne Teil des Podcasts werden, hast selbst ein tolles Thema, dann schick uns wie immer eine E-Mail an podcast@sherides.de. Weiter geht's mit dem Tourenplanungsthema in Teil 2, also mit etwas Verschnaufpause direkt wieder zurück auf die Spotify-Übersicht und viel Spaß beim Weiterhören.